Deutschlandfunk. Börse.
Eine Megafusion also im japanischen Autosektor, die da ansteht. Und ich kann darüber jetzt noch mit unserem Börsenreporter Sami Ibrahim in Frankfurt sprechen. Vielleicht nochmal kurz zu den Details. Was genau entsteht da denn für ein Unternehmen? Und gibt es Honda und Nissan dann überhaupt noch als Einzelunternehmen?
Vielleicht nicht als Einzelunternehmen, um die zweite Frage vorwegzunehmen, aber mutmaßlich als Einzelmarken. Also, dass man das Honda oder Nissan jetzt aus dem Stadtbild verschwinden, das ist eine Entscheidung, die müssen halt die Oberen treffen. Man hat sich in der Vergangenheit, gerade in der Automobilindustrie, oft genug dagegen entschieden. Es gibt halt immer noch treue Fans der jeweiligen Marke. Grundsätzlich wird es eine Holding werden. Es sollen eben Synergieeffekte geben, vor allen Dingen in der Verwaltung, aber eben auch in der Forschung. Und das ist eben etwas, wo beide schon dran gewinnen können. Man sieht das auch an den Aktienkursen. Aktien teils kräftig gestiegen. Letzte Woche schon, als das Gerücht erstmal da gewesen ist, aber jetzt noch einmal etwas hoch und das sicherlich auch wegen eines angekündigten Rückkaufprogramms der Aktien.
Und so eine Großfusion in der Branche hat wahrscheinlich auch Auswirkungen auf zum Beispiel die deutsche Autobranche. Am Freitag gab es ja auch nach sehr langen Verhandlungen eine Einigung auf Sparmaßnahmen bei Volkswagen. Wie ist denn die Lage jetzt in der deutschen Autobranche?
Naja, insgesamt bleibt sie angespannt. Die Aktien durchweg im Minus, Mercedes minus 1,4, BMW minus 1%. Bei VW geht es noch deutlich runter, ein Minus von 2,5% sehen wir hier. Es gibt relativ viele kritische Kommentare zu diesem Abschluss. Ein Befreiungsschlag für die Aktie sei das eben nicht. Unterm Strich sollen ja quasi die Beschäftigten von drei Werken wegfallen, ohne dass die Werke geschlossen werden. Und das ist etwas, was hier nicht großartig für Überzeugung sorgt.
Und schauen wir nochmal auf den DAX insgesamt. Da ist vermutlich schon so ein Stück weit weihnachtliche Besinnlichkeit eingekehrt, oder?
Ja, kann man so sagen. 19.880 Punkte, ziemlich genau jetzt. Das sind 4,7 Punkte weniger oder 0,02%, also quasi unverändert.
Und wenn wir auch das Jahr zurückschauen, so kurz vor Weihnachten waren ja immer wieder Rekorde beim Goldpreis ein Thema. Ist das ein Zeichen für die Krisenstimmung oder was ist der Hintergrund dieses Goldhypes?
Der uns alle überrascht hat. Ja, und das will ich klären mit Tobias Kasch vom Goldhandelshaus Filoro, der sich auf den weiten Weg von Leipzig hierher gemacht hat, damit wir dieses Interview führen können. Dafür erstmal vielen Dank. Lassen Sie uns über diesen Hype, den wir in diesem Jahr gesehen haben, einmal reden. Sind es tatsächlich die vielen Krisen, die den Goldpreis so nach oben getrieben haben?
Ja, guten Tag erstmal. Sicher, die Krisen, die haben eine Rolle gespielt. Also wir haben geopolitische Spannungen gesehen. Wir haben Käufe der Notenbanken gesehen, die den Goldpreis unterstützt haben. Und das alles hat natürlich zu einer Dynamik geführt im Goldpreis, den wir so vorher nicht erlebt haben. Zuletzt vielleicht Ende der 70er Jahre, als auch eine große Inflationswelle über die Welt hereingebrochen ist und die amerikanische Notenbank die Goldpreisbindung aufgehoben hat.
Das war in der Tat ja eine besondere Situation in diesem Fall. Sie sagten es ja gerade, viele Krisen. Würden Sie Trump als Krise mit dazu zählen? Oder hat er den einfach so befeuert, weil direkt nach seiner Wahl ging es ja auch kräftig nochmal hoch?
Ja, also ich würde es eher als Unsicherheitsfaktor beschreiben. Also beim letzten Mal, als er gewählt wurde, hat sich das lange hingezogen. Und es war halt oft nicht so gewesen, dass klar ist, okay, wer ist jetzt der Kandidat in Amerika, der tatsächlich die Wahl gewinnt. Und bei Donald Trump dieses Mal ist es tatsächlich im Goldpreis ein bisschen ähnlich. Also wir hatten auch zum Antritt der ersten Amtszeit gesehen, dass der Goldpreis zunächst abgesackt ist, aber sich im Laufe der vierjährigen Amtszeit dann um 50% erhöht hat. Und wenn es dieses Mal ähnlich läuft, dann haben wir noch viel Potenzial vor uns.
Ja, wollen wir Sie gleich noch mal fragen, wie das nächstes Jahr dann Ihrer Meinung nach werden wird. Aber Sie haben gerade eben die Notenbanken auch erwähnt. Da hat man ja die Russen oft im Verdacht. China wird verdächtig, dass da die Notenbank aufkauft. Indien sogar auch, dass die Nachfrage da auch durch die Notenbanken mit nach oben gesteuert wird. Welche Rolle spielen denn die Notenbanken mit dem Ankauf von Geld von Gold am Markt?
Insgesamt, also wenn man sich die Goldnachfrage anschaut, machen Notenbanken ungefähr 20% der Gesamtnachfrage aus. Was wir dieses Jahr und auch in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, dass Notenbanken auf hohem Niveau weiter zugekauft haben. Also über 1000 Tonnen in 2022, 2023. Das sind schon bemerkenswerte Zukäufe. Und man sieht dort insbesondere die Schwellenländer, die halt akkumulieren, weil dort im Prinzip auch der Grund der Diversifizierung eine große Rolle spielt. Also man will streuen, sich ein Stück weit unabhängiger eben auch vom Dollar machen, weil viele Notenbanken aus den Schwellenländern auch das Beispiel Russland eben vor Augen haben. Wenn man viel Reserven in Euro, in US-Dollar hält und nicht im Sinne der westlichen, sag ich mal, Politik halt handelt, kann dieses Geld oder diese Reserven schnell eingefroren werden. Und da ist Gold natürlich als neutrales Zahlungsmittel das Mittel der Wahl.
Also eine Alternative, die man sich da aufbaut. Jetzt lassen Sie uns ganz kurz noch zum Schluss in die Glaskugel blicken. Sie haben es ja gerade schon so leicht angedeutet. Meinen Sie denn, dass der Hype nächstes Jahr noch weitergeht? Oder kommt jetzt die große Enttäuschung für alle, die zum Ende noch aufgesprungen sind? Wir haben ja vorige Woche schon gesehen, dass der Goldpreis etwas nachgegeben hat. Aktuell steht er bei 2.618 Dollar. Sehen wir da noch mal so einen Aufschwung Ihrer Meinung nach?
Wir haben eine sehr große Dynamik dieses Jahr gesehen. Also in Euro gemessen 35%, was wir zugelegt haben. Es wird sicher nicht in der Dynamik weitergehen. Aber das grundsätzliche Setup, also was den Goldpreis stützt, das sehen wir schon auch bei Filoro noch als gegeben an. Also wir haben nach wie vor eine relativ hohe Inflationsrate. Es kommt viel darauf an, was Trump wirklich aus seinen Wahlversprechen macht. Wird er die Zollmauern hochziehen? Wird er die Steuern für Unternehmen senken? All das sind natürlich Inflationstreiber, die dann stützend eben auch auf den Goldpreis wirken. Und diese Mixtur, die wird spannend.
Sagt Tobias Kasch von Folioro. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch von mir an der Stelle. Schauen wir noch mal, Samir Ibrahim, auf ein etwas anderes Gold, ein Gold der anderen Art. Der Bitcoin entfernt sich wieder von der Marke von 100.000 US-Dollar. Woran liegt das?
Es werden zum großen Teil Gewinnmitnahmen sein. Bei 92.000 US-Dollar steht er jetzt ungefähr. Es ist halt hochvolatil. Anders als beim Gold geht es da deutlich schneller herauf und ab.
Und schauen wir nochmal auf Einzelwerte. Mark Rutte hat mit der Ankündigung Aufsehen erregt, möglicherweise höhere Rüstungsausgaben zu fordern. Gibt es jetzt Folgen für die Rüstungsbranche?
Ja, passend zu Weihnachten, der Rheinmetall mit einem Plus von 3%, Hensoldt etwas dahinter in ähnlichen Dimensionen. Also da geht es nochmal zum Jahresschluss kräftig nach oben.
Und zum Schluss noch der Blick auf den Euro und den Anleihemarkt.
Ja, der Euro bei einem Dollar 0,394 und die Umlaufrendite bei 2,23%.
Vielen Dank an Samir Ibrahim in Frankfurt und besinnliche Weihnachtstage auch von hier.